Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres UKM-Podcasts Risiko und Nebenwirkung. Die letzten beiden Folgen waren thematisch ja genau meins. Essen und Schlafen. Da konnte ich selbst eine Menge an Fragen beisteuern und habe sehr viel dazugelernt. Dazulernen werden wir auch heute bestimmt ganz viel. Allerdings können Anja und ich in dieser Folge zumindest selbst keine persönlichen Erfahrungen mit einbringen, denn heute stehen die Männer im Fokus. Und das tun sie generell im Monat November, der auch unter dem Namen Movember als Aktionsmonat für Männergesundheit bekannt ist. Movember ist ein Kofferwort aus dem englischen Wort für Schnurrbart, also Mustache. Oder Mustache?
Ich weiß gar nicht. Mustache.
Mustache klingt noch so französisch, finde ich. Mhm. Und dem deutschen Wort November oder dem englischen November. Männer, die sich an dem Aktionsmonat beteiligen und auf das wichtige Thema Prävention aufmerksam machen wollen, lassen sich dann ein Schnurrbart wachsen. Und weil Anja und ich selbst da nicht viel Ahnung haben.
Und auch keinen Schnurrbart wachsen lassen können.
haben wir uns nicht nur einen Mann, sondern auch einen Experten auf dem Gebiet eingeladen. Dr. Jan-Frederik Kremers aus der Andrologie am UKM ist heute unser Gast. Hallo, Herr Dr. Kremers.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Der Gast.
Mein Name ist Jan-Frederik Kremers, ich bin leitender Oberarzt hier in der Andrologie am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Uniklinikum in Münster. Bin Urologe und Androloge und beschäftige mich, wie die Definition der Andrologie sagt, von der Lehre der reproduktiven Gesundheit des Mannes.
Herr Kremers, wenn ich jetzt sage, Sie sind der Sprecher für Männergesundheit in Deutschland, stimmt das?
Also Sprecher für ein Thema würde ich sagen, nein, aber ja, ich bin der Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Andrologie, quasi nebenberuflich, nein, als im Ehrenamt neben meinem Job hier am UKM.
Von Pressesprecherin zu Pressesprecher, wie sind Sie an den Job gekommen?
Ja, durch mein Engagement in der Andrologie. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Andrologie und die natürlich auch aus einem Vorstand besteht. Ich hatte schon im Vorfeld immer mal wieder Journalisteninterviews und Anfragen zu dem Thema und dann ist die Deutsche Gesellschaft für Andrologie und ich, wir sind zusammengekommen, haben gefragt, nachdem der alte Pressesprecher qua Amt ausgeschieden ist, ob ich da Lust zu hätte. Und wie man sieht, ich sitze hier im Podcast, also ja, reden macht mir manchmal Spaß.
Wir können sagen, Sie machen das gut.
Danke.
Ich mache das heute eher weniger gut. Ich sag mal, ich bin heute stimmlich ein bisschen angeschlagen. Wer sich also fragt, übt die für ihre neue Rolle als Tatortstaatsanwältin Klemm? Nein, tue ich nicht. Ich bin einfach heiser und deswegen überlasse ich hier heute Felia mal den aktuellen Part und schalte mich nur dann und wann ein.
Sehr gut, schauen wir mal, wie es dann wird. Ja, also Vorsorge ist ja eigentlich bei allen Geschlechtern ein wichtiges Thema und sollte natürlich früher oder später jeden beschäftigen, also jung und alt. Jetzt ist es natürlich schon etwas Besonderes, dass die Männer dafür sogar einen ganz eigenen Monat gekriegt haben. Also wir kennen ja auch Brustkrebsmonat, gibt es natürlich auch. Den betrifft aber ja auch die Männer theoretisch. Hat das denn einen Grund, warum jetzt die Männer einen eigenen Monat dafür brauchen, um auf das Thema Vorsorge aufmerksam gemacht zu werden?
Ja, ich glaube, Sie haben das schon richtig formuliert. Sonst ist es ja ganz oft, dass man auf ein Thema aufmerksam machen will. In diesem Fall müssen die Männer vielleicht etwas mehr auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden. Aus meiner Erfahrung ist es nach wie vor so, dass, und da rede ich jetzt in Klischees und man möge das bitte entschuldigen, aber dass es tendenziell tatsächlich immer noch so ist, dass Frauen sich mehr oder intensiver oder auch tradierter um ihre Gesundheit auch in der Vorsorge kümmern und Männer da vielleicht manchmal etwas nachlässiger noch sind, eher denken, was von alleine kommt, geht von alleine oder das tut ja gar nicht weh, also es ist auch gar nicht schlimm oder ich fühle mich doch fit, warum soll ich zum Arzt? So, und da ist es, glaube ich, wichtig, und dafür sind ja diese Aktionsmonate, Tage, Schleifen, die man trägt oder was auch immer. Es ist ja immer das Symbol dafür, dass man ein Thema in die Öffentlichkeit tragen kann, wie wir jetzt auch hier sitzen, um die Gesellschaft und in diesem Fall ganz besonders die Männer darauf aufmerksam zu machen.
Können Männer eigentlich besser verdrängen als Frauen, vor allen Dingen Themen, die so ihre Gesundheit angehen?
Boah, da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ich glaube, ich kann es von Zeit zu Zeit auch ganz gut. Da müsste man, gibt es bestimmt Studien zu, müsste man eher die Psychologen fragen, wie das geht. Meine Wahrnehmung ist die, dass das wirklich auch eine soziokulturelle Geschichte ist, dass es beim Mädchen viel normaler ist, dass die Mutter vielleicht das Mädchen mit zum Gynäkologen nimmt im Rahmen der Pubertät. Das gibt es bei Männern und Söhnen weniger, dass dann der Urologe vielleicht mit eingeschaltet wird. Und es ist wahrscheinlich auch tatsächlich noch dieses tradierte Männerbild von wer Schwäche zeigt, das ist unmännlich. Wer sich durch Erkrankungen oder durch Einschränkungen von der harten Arbeit abbringen lässt, das ist unmännlich. Also das ist, ich glaube, da ist viel Gesellschaftliches dabei. Ich würde behaupten, das hat nichts mit Mann oder Frau im eigentlichen Sinne zu tun.
Merkt man denn, dass sich das verändert? Also jetzt in der Praxis zum Beispiel, dass da wirklich dann vielleicht auch jüngere Männer doch mehr kommen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war? Oder haben wir da noch einen langen Weg vor uns?
Ich würde es gern sagen, es verändert sich viel. Ich glaube, es verändert sich viel in bestimmten Bubbles, in bestimmten soziokulturellen Kreisen, wo einfach so eine Awareness da ist, wo es normaler ist, wo das Männerbild vielleicht ein anderes ist. Ich glaube, das schon. Ich glaube, das gibt es. So ganz grob über die gesamte Gesellschaft weiß ich nicht. Ich hoffe es sehr, dass wenn jetzt die jetzt Jungen dann auch älter werden und später dann vielleicht sich noch mehr um ihre Gesundheit kümmern, dass das dann auch tatsächlich stattfindet.
Sich um die Gesundheit kümmern heißt ja auch, dass man sich mit Prävention befasst. Ja, wir alle
auf jeden
sind
Fall.
Jung, meist sage ich gesund, nicht immer. Aber mit zunehmendem Alter ist es halt so, dass Vorsorge irgendwie gut tut, weil der Körper altert, die Zellen altern und man weiß nicht, was vielleicht am Ende sich entwickelt und man kriegt nichts davon mit. Das ist ja auch total unabhängig, ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Das ist ja
völlig
nicht geschlechtsspezifisch, genau. Wie kriegen wir denn Männer jetzt insbesondere aber dazu, dass sie sich mehr mit solchen Themen auseinandersetzen?
Na, ich glaube tatsächlich, dass das, also es ist erstmal viel Information, ja, dass Vorsorge hilft, dass man nicht darauf warten muss, bis das Problem da ist, dass es darum geht, auch den eigenen Körper und die eigene Gesundheit ernst zu nehmen und dass es ganz, ganz besonders männlich vielleicht ist, dann tatsächlich auch jetzt schon vorzusorgen, was später Probleme machen kann. Neben dem, dass es natürlich auch, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, auch andrologisch-urologische Erkrankungen und Tumoren gibt, die halt im Jugend und beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter durchaus schon eine Rolle spielen.
Bevor wir jetzt auf die wirklichen Erkrankungen kommen, Vorsorge beschäftigt sich ja nicht nur, jetzt sage ich mal, mit dem Thema gesund und krank, sondern eben auch mit dem Thema vielleicht, ja, Fruchtbarkeit beim Mann zum Beispiel. Also auch da kann man ja Vorsorge betreiben, dass die zum Beispiel auch erhalten bleibt länger. Also würde ich jetzt mal einfach annehmen. Was sind denn so typische Ursachen für männliche Fruchtbarkeit?
Einer der großen Punkte, und das ist aber etwas, was leider in vielen Fällen 30 Jahren im Vorfeld ist zum Beispiel der Hodenhochstand. Also Eltern können sich bei ihren Kindern um die Fruchtbarkeit sorgen, indem sie mit darauf achten, dass die Hoden bei den ganz Kleinen, bei den Babys halt nicht in der Leiste, sondern schon im Hodensack sind. Und wenn ihnen was auffällt, damit direkt zum Kinderarzt gehen. Also ein ganz früher Grund für eine spätere Unfruchtbarkeit. Dazwischen sind dann aber oft irgendwie 25, 30 Jahre und deshalb ist die Verbindung in ganz vielen Köpfen nicht so da. Rauchen spielt dann gar ein großes Thema. Ja, also bitte, Rauchen macht unfruchtbar. Das gilt übrigens auch für die Frauen. Und da hat man einen großen Schlüssel in der Hand. Tja, ich kann jetzt nicht empfehlen, dass natürlich jeder junge Mann in der Pubertät schon mal vorsorglich sein Ejakulat, also seine Samenflüssigkeit untersuchen lassen soll, wie es dann aussieht, weil da natürlich auch noch später Entwicklungen da sind. Alles in allem glaube ich, dass da eine gute frühe Anbindung beim Urologen, erst Kinderarzt, dann vielleicht Urologen, wo auch mal die Hoden abgetestet werden, wo auch mal geguckt wird, gibt es da Hinweise darauf, dass die Funktion nicht so ist, wie sie es soll, bevor man dann mit, und dieses Alter verschiebt sich ja in der heutigen Gesellschaft nach hinten, der Kinderwunsch kommt, es wird die potenziellen Eltern werden immer älter, sodass man dann vielleicht schon vorher weiß, da kommt vielleicht ein Problem auf uns zu in 10 oder 15 Jahren, wo man schon früh dran arbeiten kann.
Ich frage jetzt nochmal, Hodenhochstand, der Kinderarzt hat doch eigentlich auch eine Rolle. Ich dachte, das wäre Teil der Vorsorgeuntersuchung.
Ist es auch. Nichtsdestotrotz sehen wir ja noch immer Kinder, oder dann später Erwachsene, die einen hohen Hochstand hatten. Kommt natürlich auch noch immer ein ganzer Teil von Patienten mit jetzt Migrationshintergrund, die aus ganz anderen Gesundheitssystemen kommen, wo es halt diese engmaschigen Kontrollen nicht gab, die zum Teil dann noch als Erwachsene einen hohen Hochstand haben. Trotzdem mein Appell, da auch als Eltern durchaus, wenn ich den Säugling vor mir liegen habe und das Gefühl habe, die Hoden sind nicht im Hodensack, das sehe ich ja oder taste ich auch im Zweifelsfall, mal aktiv damit loszugehen oder auch den Kinderarzt aktiv danach zu fragen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, der U-Untersuchung, ob da jetzt die Hoden unten waren oder nicht. Dazu kommt, das sollte dann bis zum ersten Lebensjahr korrigiert sein. Und auch da lebe ich von Zeit zu Zeit, und das verstehe ich natürlich selber auch als Vater, dass man dann denkt, oh mein kleinstes Kind, mein Baby soll jetzt so früh schon im Zweifelsfall operiert werden, um die Hoden runterzuholen. Und das macht Sinn.
Ja, aber wir müssen noch mal kurz den medizinischen Grund erfragen. Ja. Den Hoden wird es zu warm im Körper, ist das so?
Den Hoden wird es zu warm. Die Hoden brauchen ein paar Grad kühler, deshalb hängen sie draußen. Sonst hätte es ja evolutionär überhaupt keinen Grund, dieses Organ, was für den Fortbestand unserer Spezies im Schlüssel mitverantwortlich ist, nach draußen zu packen und so viel verletzungsanfälliger zu machen. Also platt gesprochen, wenn wir vom Tiger weglaufen, könnte der natürlich den abknabbern oder wir können hängen bleiben. Ja, deshalb, das ist der einzige Grund, Hoden braucht ein paar Grad kühler, deshalb sind die draußen, und wenn sie in dieser sensiblen Phase auch für das Gewebe gerade am Anfang des Lebens zu warm liegen, also in der Leiste sind oder vornehmlich in der Leiste sind und nur ab und zu rauskommen, dann muss man dafür sorgen, dass sie rauskommen. Und dann ist auch oft zumindest ein ganzer Teil des Risikos minimiert, wenn auch nicht alles. Also auch Jungs, die einen korrigierten Hodenhochstand haben, haben immer noch statistisch ein höheres Risiko für eine Infertilität und dann auch Hodentumoren.
Kleines Off-Topic, evolutionär ist es aber nicht besonders sinnvoll eingerichtet, dass die Hoden draußen sind, oder?
Ja, aber es ist ja speziesübergreifend. Ich bin kein Evolutionsbiologe, da kann ich nicht argumentieren, aber ja, irgendwie logisch, besser wäre es drin. Aber gut, ist es nicht. Deshalb müssen wir damit umgehen, wie es halt so ist.
Kommt vielleicht ja irgendwann noch, wenn wir uns alle weiterentwickeln irgendwann, wer weiß. Fruchtbarkeit ist ja meistens erst ein Thema, wenn man sich so ein bisschen mit Kinderwunsch beschäftigt. Gibt es denn vorher schon irgendwelche Anzeichen, dass ich merke, dass meine Fruchtbarkeit vielleicht nicht so ist, wie sie sein soll? Also gibt es da Symptome, nenne ich es jetzt mal?
Nein.
Okay.
Nein. Das ist also auch, es muss aber klar sein, dass der Anteil der Spermien, der Samenfäden in der Samenflüssigkeit nur ein sehr kleiner ist. Der ganze Rest kommt von den begleitenden Drüsen, von den Nebenhoden, von den Samenbläschen, von der Prostata. Das heißt auch, jetzt irgendwie, was man sich denken könnte, dann kommt doch gar nichts raus oder es wird viel weniger, wenn keine Spermien produzieren. Das ist nicht so. Also da müsste man tatsächlich danach gucken. Es gibt indirekte Hinweise. Also wenn die Hoden vom Volumen her reduziert sind, wenn die kleiner sind, als sie es normalerweise beim erwachsenen Mann sein sollten, wenn das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, weniger gebildet wird, als es normalerweise sein sollte. Also es indirekte Hinweise für ein Funktionsproblem des Hoden gibt, dann kann man darauf schließen, aber das ist nicht so, dass man sagt, das muss wehtun, das muss, ja, was auch immer für Symptome man sich ausdenken kann.
Wenn jetzt so eine verminderte Fruchtbarkeit festgestellt wird, was gibt es denn dann für Behandlungsmethoden, um dann dagegen, ja, da entgegenzuwirken, nenne ich es mal?
Ja, vor der Therapie kommt die Diagnostik, ne? Also man muss ja erstmal nachgucken, woran liegt es. Es kann ein Verschluss oder ein teilweise Verschluss der Samenwege vorliegen. Es kann eine Produktionsproblematik vorliegen, also ein Hodenschaden vorliegen. Es können in manchen Fällen Infektionen eine Rolle spielen, in anderen Fällen eine Fehlsteuerung der Hoden selber, also dass die Hoden eigentlich arbeiten wollten, aber gar nicht das Signal bekommen, von der Hirnanhangsdrüse das richtig zu tun. Also da muss man nachschauen, um da dann quasi zielgerichtet, passgenau eine Therapie anzubieten. Im Zweifelsfall, wenn man dadurch eine Verbesserung der Samenqualität nicht bekommen kann, ist dann der Schritt ins Kinderwunschzentrum, zu den dortigen Methoden der Wahl. Denn erstmal unabhängig davon natürlich, was die Ursache ist, aber im besten Fall können wir die Ursache beheben.
Wir reden so ein bisschen so, als wären Männer die Ursache für eine ungewollte Kinderlosigkeit. Wie teilt sich das denn auf? Also es ist klar, Sie sehen ja nur die Männer im CERA, ne? Ja. In unserer Andrologie. Aber ist es denn so, ich glaube, das interessiert da draußen total viele, wie teilt sich das auf? Sind es mehr die Männer, mehr die Frauen? Wer ist verantwortlich?
Da tun wir uns beide Geschlechter nicht so viel. Also die Männer 30% sind in 30% die Ursache, die Frauen in anderen 30%. Und dann gibt es nochmal etwa 30%, wo man bei beiden Partnern ein Problem findet. Sodass rein rechnerisch, jetzt fehlen noch 10, da findet man dann erstmal keine erkennbare Ursache. Wie immer idiopathisch, da glaube ich, dieser Prozentsatz wird sich in den nächsten Jahren noch reduzieren. Aber so kann man in etwa sagen, dass bei 30% die Ursache beim Mann und bei weiteren 30% auch beim Mann zu finden ist.
Und wie schwer tun sich Männer, zu Ihnen zu kommen?
Das hängt dann immer sehr von der Paardynamik ab. Also es ist natürlich selten so, dass wir Männer sehen, die einfach mal vorbeikommen, um zu gucken, wie es so ist, weil in ein paar Jahren die Kinderwunschplanung da ist. Die Regel ist natürlich, das Paar hat sich gedacht, jetzt ist die Situation gut, jetzt passt es, jetzt würden wir gerne Kinder haben. Und sie versuchen es über natürlichen Weg und nach einer gewissen Zeit werden sie unruhig, weil es halt doch nicht so klappt, wie es vielleicht bei den Freunden geklappt hat. Und dann ist irgendwann der Weg da, dass das abgeklärt werden soll. Da ist immer so die grobe Richtlinie, ein Jahr ungeschützter Geschlechtsverkehr, aber das ist bitte nicht als strikter Maßstab zu sehen. Wenn es weitere Ursachen gibt, wie zum Beispiel einen hohen Hochstand in der Vorgeschichte, wie zum Beispiel eine onkologische, also eine Chemotherapiebestrahlung in der Vorgeschichte, dann muss man bitte kein Jahr warten. Grob gesagt, ein Jahr ungeschützter Geschlechtsverkehr, dann sollte es abgeklärt werden.
Jetzt Fruchtbarkeit, wichtiges Thema. Wie kann ich denn so ein bisschen als Mann da auch vielleicht was für tun, dass die Fruchtbarkeit besser wird oder erhalten bleibt? Stichwort Ernährung, Lebensstil, Rauchen hatten wir vorhin schon, aber gibt es da andere Aspekte, die ich tun kann?
Die Fruchtbarkeit ist erstmal etwas, was evolutionär jetzt nicht besonders, ich sag mal, kleinsten Lebensstilmodifikationen gegenüber anfällig ist. Ja, also Rauchen ist ein wichtiges Thema, das ist keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie die letzten 2 Monate zu hart Party gemacht, jetzt ist meine Fertilität, meine Fruchtbarkeit im Eimer. Wir empfehlen natürlich grundsätzlich einen gesunden Lebensstil, grundsätzlich einen relativ ausgewogene Ernährung mit auch einem nicht zu hohen Körperfettanteil. Bauchfett spielt eine besondere Rolle, aber eher über den Umweg, dass das auch auf die männlichen Hormonpegel, auf die männliche Regulation der Hoden eine Rolle spielen kann und da dann einen indirekten Einfluss hat. Grundsätzlich, wenn der Hoden einen Schaden genommen hat, zum Beispiel durch einen hohen Hochstand, zum Beispiel durch Tumore, zum Beispiel durch Unfälle, wo ein Hoden verloren gegangen ist, dann ist es nicht so, dass der Lebensstil da dann irgendwie weiteren, dass man da große Änderungen sich erhoffen könnte.
Gibt es denn auch sowas wie Umwelteinflüsse, also Mikroplastik oder solche Sachen?
Oh, heißes Thema. Wird viel diskutiert in der Andrologenwelt. Es gibt diese auch immer wieder in der Presse, die Spermienkrise. Es gab so ein paar Publikationen vor ein paar Jahren, wo Wissenschaftler wirklich versucht haben, über Jahrzehnte als Meta-Analyse, also als übergeordnete Analyse, viele Studien gesammelt haben und geguckt haben, kann man da einen Trend in der Spermienqualität erkennen? Mutmaßlich kann man das, also es wird gemutmaßt, dass die Spermienqualität in den letzten Jahrzehnten abnimmt. Da kann man sich drüber streiten, weil da sicherlich viele Variablen da sind und die Reduktion, die man gesehen hat, tatsächlich eher im Normbereich sich aufhält. So, aber es ist... Ja, es wird wieder immer wieder diskutiert. Es gibt Arbeitsgruppen, vor allen Dingen in skandinavischen Ländern, die viel forschen zu diesen sogenannten Endocrine Disruptors, also hormonähnlichen Stoffen, die auch auf die männliche Fertilität eine Auswirkung haben sollen. Ich bin dann noch zurückhaltend, ob das tatsächlich in dem Maße, wie es manchmal postuliert wird, ist. Natürlich, es ist nicht gesund, das ist ganz bestimmt so, aber ob das tatsächlich weltweit in der Breite die Auswirkung hat, sage ich mal, es muss zumindest noch genauer geklärt werden.
Kann man eigentlich sagen, diese sogenannte Spermienkrise, die Sie ja jetzt sagen, Sie nicht unbedingt so sehen, ist die all over the world gleich verteilt oder gibt es da bevorzugte Länder?
Ja, das Problem ist natürlich, dass man aus vielen Schwellenländern und oder wie es korrekterweise Global South heißt, gar nicht so sehr die Datendichte hat, ne, die man aus dem Global North hat, was die über die Jahrzehnte angeht, scheint eher die Industrienationen zu betreffen. Wie gesagt, ich bin dann noch eher zurückhaltend mit dieser Hypothese, aber schreibt sich natürlich immer sehr gut, von der Spermienkrise zu sprechen.
Jetzt haben wir über den Lebensstil gesprochen, Ernährung. Was ist denn mit der Psyche? Kann auch die Psyche Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben? Also vielleicht nicht dauerhaft, aber zumindest akut?
Ja, jein, muss man, wie so oft in der Medizin. Es ist nicht so, dass ich zu traurig bin und dann schlechte Spermienwerte habe. Es hat, vielmehr hat das ganze Thema Kinderwunsch und natürlich, wenn das in der medizinischen Ecke gebracht wird, Behandlungen stattfinden, hat das einen großen Einfluss auf die Sexualität des Paares. Das ist ungezweifelt. Das, was immer wieder, was vielleicht jeder mal im Freundeskreis gehört hat, erst hat das Paar das und jenes gemacht und dann haben sie aufgegeben und dann ist sie auf einmal schwanger geworden. Da muss man sagen, da gibt es keine wissenschaftliche Datenlage für, dass das tatsächlich so ist.
Auch das Thema, ja, wie kommt es denn letztendlich dann vielleicht zu einem Kind, kann ja unabhängig von der, sage ich mal, Spermienqualität sein, sondern auch, es muss ja erstmal auch etwas passieren, damit überhaupt ein Kind entstehen kann. Stichwort erektile Dysfunktion. Was sind denn da so die typischen Symptome und ist das schon eine Erkrankung oder ein Symptom oder eine Ursache?
Also die typischen Symptome, ja, Überraschung, was könnte es sein? Ja, das ist natürlich nicht, dass der Penis nicht mehr so hart wird und dann im Zweifelsfall es für einen penetrierenden Geschlechtsverkehr nicht mehr reicht. Es gibt da verschiedene Definitionen. Ich finde eine ganz gute, das hat gesagt wird, es muss nicht nur einmal, sondern mehrfach wiederholt dazu gekommen sein, dass es nicht mehr zu einem befriedigenden Geschlechtsverkehr kommt oder sozusagen dauerhaft auch dabei bleibt, ja? dass der Penis nicht schnell wieder schlaffer wird, sodass dann das Paar nicht weiter miteinander schlafen kann. Klar, das ist etwas, was Männer sehr betrifft, auch sehr in der Psyche betrifft, wo wir vorhin schon über die Psyche gesprochen haben. Es ist tatsächlich eher als Symptom zu sehen, als isolierte Erkrankung. Mein Vergleich, den ich immer Patienten bringe, ist das Auto, was nicht mehr fährt. Ja, also wenn das Auto nicht mehr fährt, dann ist das ja nicht die Ursache, sondern dann muss man dahinter gucken, was ist da los. Das kann die Motorsteuerung sein, sprich die Nerven, das kann das Benzin sein, im Bild geblieben, die Hormone, das Testosteron, das kann die Durchblutung sein vom Penis, es kann zu wenig Blut ankommen, zu viel Blut abfließen und es kann auch schlichtweg in diesem Fall immer, zumindest zum Teil, auch die Psyche sein. Auch da glaube ich, spätestens nach dem zweiten Erlebnis einer Erektionsproblematik im Paarkontext ist die Psyche auch immer zumindest mit an Bord. Ja, kommen Versagensängste dazu, dann kommt das Männerbild wieder dazu, dann kommt die Anspannung, hoffentlich klappt es dieses Mal, oder dann halt auch so paardynamische Geschichten wie hoffentlich denkt sie jetzt nicht, dass ich sie nicht attraktiv finde. Ja, und wenn dann das Paar nicht darüber redet, dann wird es sicherlich zu einem zunehmenden Problem.
Um da jetzt mal in Ihrem Autobild zu bleiben, wenn ich mit meinem Auto in die Werkstatt gehe, dann komme ich an so ein Diagnosegerät. Ich gehe davon aus, das machen Sie nicht. Aber Sie müssen ja irgendwie auch herausfinden, bei einer erektilen Dysfunktion, woran liegt's?
Ja, erst die Diagnose, dann die Therapie. Da ist man natürlich in ganz vielen Fällen bei der erektilen Dysfunktion so ein bisschen dazu verleitet, dann tatsächlich erst die Therapie zu machen. Wir haben die berühmten PDE5-Hämmer, das sind die, ich nenne es mal Viagra und Konsorten.
Die blaue Pille.
Die blaue Pille, die die Erektion, die Durchblutung des Penis im Rahmen der Erektion steigert und ganz oft hilft, unabhängig davon, warum die Durchblutung nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber natürlich ist das nicht den Weg, den man gehen sollte. Also das gehört die Diagnostik dazu. Es gehört dazu, dass man sich die entsprechenden Hormone anguckt, vor allen Dingen hier das Testosteron. Es gehört dazu, dass man sich einen Eindruck über den Gefäßstatus macht des Mannes. Also die Gefäße, die den Penis mit Blut versorgen, sind ja nur ein Teil des Gesamtsystems. Und wenn dort Probleme vorliegen, können die auch woanders vorliegen. Also das ist hier als wirklich tolles Beispiel der andrologischen Vorsorge für die Gesamtgesundheit, weiß man, dass eine gefäßbedingte erektile Dysfunktion einem Herzinfarkt oder einer, sagen wir mal zumindest Gefäßproblematik am Herzen etwa 2 bis 3 Jahre voraus ist. Das heißt, wenn wir da wieder die Problematik des Mannes ernst nehmen und sagen, nicht nur blaue Pille, sondern wir gucken im Vorfeld, kann man hier eine ganze Reihe von Männern rausfischen, die bei den kleineren penilen Gefäßen ein Problem haben, die wir dann vielleicht schon zum Kardiologen schicken sollten, damit der sich die Koronar, die Herzgefäße anguckt und da einem Verschluss vor sein kann, bevor es da dann zu einem Problem kommt.
Also sich selbst die blaue Pille besorgen, keine gute Idee.
Keine gute Idee, abgesehen davon, dass man natürlich immer nicht weiß, was genau man jetzt da im Internet bekommt. Aber bitte, liebe Männer, nehmt auch das ernst und geht los.
Jetzt ist die Fruchtbarkeit bei den Frauen ja begrenzt, sage ich mal. Also irgendwann hört sie auf, schneller als bei Männern. Und generell ist ja so ein bisschen, zumindest auch mein Glaube, dass der Mann ja immer kann. Ist das tatsächlich so? Also bei den Frauen kommen wir ja irgendwann in die Wechseljahre. Da kommen neben dem Verlust der Fruchtbarkeit noch viele andere Symptome dazu. Gibt es sowas beim Mann auch? Hört das irgendwann auf mit der Fruchtbarkeit? Oder gibt es Symptome, die das Altern, sage ich mal in Anführungszeichen, bezeichnen?
Klares Nein an dieser Stelle. Da bin ich immer wieder ein Verfechter, diesem Mythos entgegenzuwirken, der auch vor ein paar Jahren wirklich, ich sag mal, auch in der Fachwelt durchaus sehr vorgetragen wurde, die sogenannte Andropause, so wurde es damals genannt. Mittlerweile wissen wir, das gibt es nicht. Also bei der Frau ist das ja wirklich ein biologisches Programm, was abläuft und was klar ist. Ab einem bestimmten Alter wird die Fruchtbarkeit zunächst eingeschränkt und dann stellen sich auch die Hormone um. Das ist beim Mann nicht der Fall. Das ist beim gesunden Mann nicht der Fall. Wir haben auch bei uns am CERA dazu eine schöne Studie gemacht, die sogenannte FAME-Studie, wo wir uns gesunde Männer von wirklich 18 an bis in die 70er, 80er uns angeguckt haben und geguckt haben, wie geht es denen andrologisch, wie geht es also deren Ejakulatqualität, wie geht es mit den Hormonen. Und da haben wir sehr schön sehen können, dass es im Bereich des Normalen, also der Normwerte zwar etwas runtergeht mit dem Testosteron, zwar die Spermienqualität auch etwas schlechter ist mit 60, 70, als es mit 20, 30 ist, aber alles in allem, alles noch im Normbereich ist. Was wir daraus schließen, ist, dass es eher so ist, dass natürlich sehen wir in den älteren Semestern hier in unserer Gesellschaft mehr diese Probleme als in den jüngeren Jahrgängen, aber da sind tatsächlich eher die Begleiterkrankungen die Ursache. Das erhöhte, der erhöhte Körperfettanteil, dadurch veränderte Hormone, das ist das, was da eine Rolle zu spielen scheint und nicht das Alter an und für sich. Also gesund bleiben im Alter, auch da, liebe Männer, da haben wir die Verantwortung für unseren eigenen Körper.
Es gibt ja auch immer wieder prominente Fälle, wo Männer mit 69, 70, 71 Väter werden. Das heißt, das ist für sie aber ganz normal.
Naja, das ist zumindest biologisch möglich. Ob das dann zum persönlichen Lebenskonzept passt, dass man mit 71 noch die Nächte durchwachen möchte, um einen Säugling zu versorgen, das überlasse ich jedem selber. Aber es ist durchaus nicht verwunderlich, dass das stattfindet.
Da sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Frage, ob die das dann auch machen. Aber das diskutieren wir heute
genau,
nicht.
Genau, das ist dann das Thema wieder für eine andere Folge. Das heißt aber, Fruchtbarkeit jetzt mal abgekoppelt, aber auch so andere Symptome fallen dann auch nicht an. Also weil ich denke ja bei der Menopause nicht nur an die fehlende Fruchtbarkeit, die irgendwann da ist, sondern Hitzewallungen, Gewichtszunahme, unabhängig jetzt vom Altern. Gibt es das denn beim Mann?
Ja, das sind auch typische Symptome einer Hormonverschiebung beim Mann, also eines Testosteronmangels. Aber wie gesagt, der kann stattfinden, ist aber kein biologisches Programm. Nicht in dem Maße, dass es zu Symptomen kommt. Wir haben mehr Männer, die im hohen Alter oder in den höheren Semestern dann auch Testosteron von uns bekommen, wenn sie einen klinischen Mangel haben. Aber dann gibt es unter Umständen halt entsprechende krankheitsbedingte Ursachen.
Also dann sollte ich das auch als Mann eher abchecken lassen, wenn ich merke, dass diese Symptome zum Beispiel kommen. Als Frau ist man ja häufig gut. Das passiert nun mal in einem gewissen Alter, aber als Mann sollte man sich da wahrscheinlich dann eher Gedanken machen.
Absolut. Bitte losgehen und erst recht nicht im Fitnessstudio einfach vom Kumpel das gute Zeug mitnehmen.
Okay, um das jetzt nochmal festzuhalten, wie merke ich als Mann einen Testosteronmangel?
Typische Symptome sind Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit, auch sexuelle Lustlosigkeit, Erektionsprobleme. All das kann auftreten in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist keine Schablone, die auf alle passt. auch da durchaus mal auf die Partnerin, auf den Partner hören, wenn der Partner, die Partnerin sagt, du, also irgendwie erlebe ich dich jetzt anders, weil selber ist das ja unter Umständen ein schleichender Prozess, dann sollte man das auch mitdenken. Es kann viele Ursachen geben, ne, für genau die Symptome von psychischem Stress über Schilddrüsenprobleme. Aber bitte das ernst nehmen und abklären lassen.
Apropos ernst nehmen, jetzt kommen wir nämlich mal weg von der Fruchtbarkeit zum Thema Erkrankung. Welche Symptome sollte ich als Mann denn noch ernst nehmen oder nicht ignorieren, wenn es um meine Gesundheit geht? Beispielsweise, ich meine, da gibt es viele, aber vielleicht können wir mal ein paar aufzählen.
Muss ich kurz einschränken. Die Unfruchtbarkeit ist natürlich eine Erkrankung, die Paare sehr, sehr belastet. Ne? Also deshalb, das sage ich einfach nur, weil es ganz oft so ein bisschen unterm Radar fliegt und viele Paare nicht darüber sprechen, dass so ein bisschen als Lifestyle nicht so schlimm gesehen wird. Und das belastet Paare und natürlich auch Männer sehr. Absolut. Aber jetzt muss ich zugeben, habe ich Ihre Frage vergessen.
Ist nicht schlimm. Welche Symptome außerhalb, jetzt haben wir ja gerade vom Testosteronmangel beispielsweise gesprochen, was Symptome dafür sind. Was sind denn andere typische Symptome, die vielleicht auf eine Erkrankung hindeuten könnten?
Einen großen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, das sind die hohen Tumoren. Ja, und da spreche ich jetzt auch die jungen Männer an. Viele wissen nicht, dass der Hodentumor der häufigste bösartige Tumor des jungen Mannes ist. Und liebe Männer, wie toll ist das doch, die Dinger hängen draußen. Wir können also selber, ohne dass wir zu einem Arzt müssen, ohne dass wir irgendwelche Apparate brauchen, die Hoden problemlos abtasten, um dann, wenn uns was auffällt, loszugehen. Das bedarf aber, dass man es erstens tut und zweitens dann losgeht. Und man kann so gut helfen. Hodentumoren ist ein ernstzunehmender Erkrankungsbild, aber es ist ein sehr gut zu therapierendes Erkrankungsbild. Es ist ein sehr gut zu therapierender Tumor. Und wie bei allen Tumoren gilt es da, je früher, desto besser.
Und wie jung kann das auftreten? Also gibt es das nur bei älteren Männern?
Oder? Nein, ab der Pubertät im Prinzip. Ja, das sind Keimzelltumoren, also in aller Regel. Die allerhäufigsten am Hoden sind Keimzelltumoren. Das heißt, Tumoren, die aus den Zellen entspringen, die für die Spermienbildung zuständig sind. Und diese Zellen werden nun mal erst im Rahmen der Pubertät aktiv. Und das ist auch die Ursache dafür, dass dann halt mit, ich sag mal, ab Anfang 20, 20er, jungen 30er, das so der erste Peak ist in der Epidemiologie der Tumoren, wo diese hohen Tumoren auffällig werden. Also in einem Zeitalter, wo sich viele vielleicht noch nicht so viele Gedanken um ihre Gesundheit machen.
Wie ist das denn jetzt? Also ich kenne das jetzt natürlich nur von den Frauen. Also da ist ja Brustkrebsvorsorge auch erst ab einem gewissen Alter theoretisch möglich. Klar, abtasten kann ich auch selbst, aber es gibt jetzt keine gesetzliche Vorsorge oder beim Arzt, wo ich schon hingehen könnte, außer ich habe tatsächlich ein Symptom, was ich abklären lassen möchte. Wie ist das denn beim Mann jetzt, Stichwort Hodenkrebsvorsorge?
Erstmal selbst ist der Mann. Ja, also ich finde, da sollte man sich selber auch nicht zu genannt sein. Wir duschen uns jeden Tag. Da kann man auch mal problemlos die Hoden in die Hand nehmen, um abzutasten. Und als Regel erstmal, wenn ich was komisch finde, dann ist das erstmal so und dann sollte ich das zur Kenntnis nehmen. Man kann grundsätzlich so als Faustformel sagen, dass die Hoden in aller Regel die Konsistenz eines angespannten Daumenballen haben. So als Vergleich, damit man was hat. Und dann schmerzlose Verhärtungen, dann eher wie beim Gelenkknöchel zum Beispiel, beim Fingerknöchel. Etwas sind, wo man dann aufmerksam werden sollte. Im Hodensack ist natürlich noch mehr als nur der Hoden. Da gibt es noch den Nebenhoden, da gibt es den Samenstrang, die tendenziell auch schmerzempfindlicher sind. Und auch da, wenn etwas wehtut, ist es eher etwas Entzündliches. Wenn etwas schmerzlos ist, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben. Es kann auch einfach eine Zyste sein in dem Gebiet, die langsam entsteht. Aber ich glaube, wenn man dann zum Arzt geht und der sagt, ist nichts, brauchst dich nicht weiter sorgen, dann ist das eine gute Nachricht. Und wenn der sagt, okay, da müssen wir ran, dann ist man, je früher, desto besser.
Und abtasten nicht nur einmal im Monat, oder?
Da gibt es natürlich keine Zeitintervalle, wo ich sage, alle zwei Wochen muss einmal abgetastet werden. Ich denke, man hat die guten Stücke sowieso beim Duschen mal in der Hand, bitte jedenfalls. Und sollte die mal, fühlt die sowieso, aber ich mache so systematisch abtasten, vielleicht alle halbe Jahre mal, das sollte drin sitzen.
Gibt es denn ab einem gewissen Alter eine wirklich ärztliche Vorsorge, also dass man irgendwie ab einem gewissen Alter sowieso einmal im Jahr zum Urologen gehen sollte?
Ja, nicht speziell auf Hodentumoren bezogen. Bei Hodentumoren, bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, spielt natürlich immer auch eine Rolle, was ist das finanzielle Invest, um die Gesellschaft gesund zu halten. Und da ist bei so einem selbst einfach zu diagnostizierenden oder abzutastenden Organ wie dem Hoden, ist ja das Gleichgewicht eher darauf, dass man es selber machen sollte. Grundsätzlich aber ja, ab 45 sollte man sich um dann auch die Männergesundheit kümmern, was auch die Prostata angeht. Also ab 45 bitte einmal zum Urologen, um da die Vorsorgeuntersuchung zu machen.
Das wusste ich bisher tatsächlich nicht. Ich habe immer gedacht, okay, das macht der Hausarzt so mit und der überweist dann zum Urologen, Andrologen?
Ja, also ich habe nichts gegen Hausärzte, aber ich bin natürlich selber Urologe und ich glaube, dass man einfach gerade auch, wenn es um die Prostata, um das Abtasten der Prostata geht, um die Einschätzung der Größe, um dann auch im Zweifelsfall Einschränkungen, was das Wasserlassen angeht, da gibt es nun mal Spezialisten für und das sind die Urologen, die machen diese Vorsorge und die machen die auch gerne.
Ja, ich finde es auch total wichtig zu sagen, weil wir Frauen, Frauenärzte, Gynäkologen, das kennen wir einfach irgendwie so ab 13, 14.
Ja.
Und ich habe das für Männer natürlich nicht auf dem Schirm, ich bin ja keiner, aber...
Ja gut, Urologen behandeln natürlich, was jetzt zum Beispiel Steine angeht, auch Frauen oder Blasenprobleme angeht, auch Frauen, das sind keine exklusiven Männerärzte. Ich jetzt in meiner Spezialisierung als Androloge dann schon. Aber ich finde es gut, wenn Männer, ich sag mal, ab 45 aufwärts schon auch einen Ansprechpartner haben, zu dem sie dann auch, wenn es dann auch in diesem ja oft noch sehr schambehafteten Körpergebiet zu Problemen kommt, dass sie da ein Vertrauen, gutes Vertrauen haben und hingehen können, ohne große Barrieren.
Da gibt es ja auch neben den Hoden dann auch noch die Prostata-Untersuchung. Ja. Ich glaube, die ist nicht so wirklich beliebt bei
mir. Die berühmte große Hafenrund.
Einmal bitte husten. So kenne ich das immer.
Husten ist Leiste.
Ach so, okay.
Genau. Nein, das ist die Hafenrundfahrt, das heißt die digital-rektale Untersuchung. Und digital kommt hier von Digitus, nämlich Finger, und hat nichts mit unseren Unterhaltungsendgeräten zu tun. Also das wird immer wieder missverstanden. Das heißt, hier wird mit dem Finger die Prostata über den Enddarm abgetastet, um zu gucken, gibt es A, was ist mit der Größe, B, was ist mit der Konsistenz, gibt es Zeichen für Tumoren, für Entzündungen. Ich finde immer noch eine wichtige Untersuchung, wenngleich wissenschaftlich auch da diskutiert wird, ob dieser Kosten-Nutzen-Wert, also das, was es die Gesellschaft, das Finanzsystem kostet, das in der Breite durchzuführen, dann doch zu einer so deutlichen Verbesserung führt. Ich glaube schon, aber nicht einfach isoliert, einfach mal einen Finger reinstecken und das wird schon, sondern das muss man dann auch wieder im Gesamtkontext mit den Beschwerden des Patienten, mit der vielleicht auch sonografisch gemessenen Größe der Prostata stellen. Und dafür gibt es halt die Experten, die Urologen.
Wie unterscheidet sich denn so die Symptomatik vom Prostatakrebs und vom Hodenkrebs? Also abgesehen davon, dass man den Hodenkrebs ertasten kann als Mann selbst.
Naja, da haben wir halt, die Prostata liegt drin. Ja, das heißt, wenn es dort zu einem Tumor kommt, den merkt man oft gar nicht. Man merkt vielleicht die Probleme durch die dadurch entstehende Vergrößerung. Das kann aber auch eine gutartige Vergrößerung der Prostata sein. Also Prostatakrebs tut nicht weh. Erst wirklich dann im metastasierten Endstadium ganz oft, wenn der Prostatakrebs dann in die Knochen gestreut hat zum Beispiel oder wirklich die Abfluss aus der Harnröhre stark zudrückt. Da spielt dann die Vorsorge wirklich noch eine größere Rolle, dem früh gewahr zu werden. Da ist immer der sogenannte PSA-Wert, ein Wert, der prostataspezifisches Antigen. Das ist ein Gewebsmarker, kein Tumormarker. Eine Erhöhung beim PSA-Wert kann viele Ursachen haben, von mechanischer Belastung über Entzündung bis hin halt zu Tumoren. Und auch da ist der Gesamtkontext von entscheidender Bedeutung. Wie groß ist die Prostata? Wie schnell ist der PSA-Wert angestiegen? Wie hoch ist er angestiegen? Ist er vielleicht auch mal wieder abgefallen? Es gibt Unterkategorien, das sogenannte freie PSA. Also ich plädiere dafür, Vorsorge zu betreiben, so viele Informationen im Vorfeld wie möglich zu haben, aber nicht irgendwie schrottschussmäßig loszugehen, sondern tatsächlich das in Fachhände zu legen.
Was sind denn so dann Therapieoptionen beim Prostatakrebs einerseits, aber auch beim Hodenkrebs? Was gibt es da mittlerweile für Möglichkeiten?
Beim Hodenkrebs sind zwei komplett unterschiedliche Entitäten. Ja, das ist wichtig. Beim Hodenkrebs ist es in aller Regel die Entfernung des betroffenen Hodens und dann je nachdem, ob es zu Metastasen gekommen ist, noch weitere Therapien wie zum Beispiel eine Chemotherapie. Hodenkrebs ist extrem gut heilbar. Also auch im metastasierten Stadium. Das ist viel besser als bei vielen anderen bösartigen Tumoren. Chemotherapie ist Chemotherapie und bleibt Chemotherapie. Das ist jetzt kein Aspirin, das ist kein einfacher Drops, aber es ist etwas, was der junge Mann oft sehr gut und zwar geheilt übersteht. Trotzdem gilt, je früher, desto besser.
Natürlich, ja.
Und wenn der Tumor noch nicht gestreut hat, braucht es auch keine Chemotherapie. Beim Prostatakarzinom streiten sich immer so ein bisschen die Gemüter. Da gibt es die Urologen, die finden die Entfernung der Prostata als Therapie der Wahl und die Strahlentherapeuten, die auch ganz gerne bestrahlen. Beides geht, hängt sehr vom Stadion ab, hängt sehr davon ab, ob der Tumor schon gestreut hat. Da gibt es noch weitere über Chemo- bis Hormontherapien, wo dann in den hormonellen Regelkreislauf insbesondere das Testosteron eingegriffen wird. Ist ein komplexes Thema, ist auch sehr im Fluss. Da gibt es viele Erkenntnisse, die jedes Jahr, also je früher, desto besser.
Das heißt aber jetzt im Vergleich zum Hodenkrebs, weil der Prostatakrebs ja oder die Vorsorge für Prostatakrebs auch erst ab 45 quasi gesetzlich bezahlt wird, nenne ich es jetzt mal, dass der Prostatakrebs auch dann wirklich eher ältere Männer betrifft im Vergleich jetzt zum Hodenkrebs?
Tendenziell ja. Also Hodenkrebs eher der junge Mann, tendenziell eher der etwas ältere Mann ab 45 aufwärts. Das sind so die typischen Altersverteilungen. Heißt nicht, dass es nicht in beiden Fällen auch anders geht.
Natürlich. Ja. Wir haben jetzt total viele Fakten und eigentlich wäre jetzt so langsam die Kategorie Mythos oder Fakt dran. Findest du es auch?
Definitiv.
Genau. Da machen wir ja immer Folgendes. Sie kriegen ganz schnell Fragen gestellt. Wir bitten um eine ganz kurze Antwort. Ich würde das normalerweise jetzt selber machen, aber weil ich heute so angeschlagen bin, würde ich vorschlagen, du übergibst das mal an dich selbst.
Ja, ich übergebe das an mich selbst. Vielen Dank für die Ehre, dass ich das heute von dir übernehmen darf. Ich hoffe, ich mache es auch so gut, wie Anja das sonst immer macht. Also, Mythos oder Fakt? Fangen wir direkt mal mit dem ersten an.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Testosteronmangel ist eine normale Folge des Alterns.
Haben wir gesagt, ist Quatsch.
Sehr gut, das war wirklich sehr gut und knapp.
Ja,
ne?
Also sehr knapp.
Assignment verstanden, würde ich sagen. Nächster Mythos oder Fakt. Männer sind weniger anfällig für Osteoporose. Etwas Klassisches, was ja bei Frauen auch im Alter leider häufig vorfällt. Vorfällt? Vorliegt? Anfällt?
Vorfall tun Bandscheiben. Egal.
Grundsätzlich stimmt das, heißt aber nicht, dass eine Osteoporose ausgeschlossen ist. Bei Frauen ist im Rahmen der Menopause der Östrogenmangel dafür verantwortlich. Der kann dann aber auch im Rahmen eines Testosteronmangels beim Mann auftreten. Also Männer mit einem Hypogonadismus, mit einem Testosteronmangel, die haben durchaus ein Risiko für eine Osteoporose und da muss das auch weiterhin kontrolliert werden.
Okay, wieder was gelernt. Jetzt sind wir schon beim letzten Mythos oder Fakt angekommen. Masturbation hilft gegen Spermienmangel. Ich sag mal, regelmäßige Masturbation hilft gegen Spermienmangel.
Naja, regelmäßige Masturbation ist grundsätzlich gut, würde ich sagen. Aber gegen Spermienmangel, nein. Man kann nicht dadurch sozusagen den Ofen noch doller heizen, dass da noch mehr gemacht wird. Was aber schon so ist, dass die Spermien, die produziert werden, wenn die zu lange im Nebenhoden gespeichert werden, bewegungsfaul werden. Ja, also wir haben für das diagnostische Spermiogramm ein Zeitfenster, wo wir sagen, der Mann sollte wenigstens 48 Stunden keinen Samenerguss mehr gehabt haben und längstens 7 Tage. Nach 7 Tagen, es ist einfach so, da ist ein Großteil der Spermien dann schon älter. Die werden ja permanent nachproduziert, sie sind fauler. Ja, da hilft es, wenn regelmäßig nachgelegt wird.
Okay.
Ich bin fasziniert, was wir hier heute für Themen aus dem Hut zaubern.
Ja, also ja, ich finde auch, also es war eigentlich nicht unser Thema, sage ich mal. Wir können wenig dazu sagen, aber viel gelernt.
Schön.
Also finde ich zumindest. Ich nehme viel mit. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende angekommen, denn wir haben natürlich auch wieder Fragen von unseren Zuhörenden beziehungsweise den Menschen, die uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, bekommen. Die wollen wir natürlich auch noch loswerden.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Zum einen die Frage natürlich, die schließt jetzt eigentlich ganz gut an das Thema von gerade vom Mythos oder Fakt an. Ist es denn notwendig, dass Männer regelmäßig masturbieren? Was passiert im schlimmsten Fall, wenn sie es nicht tun?
Also ich kann hier alle beruhigen, die Hoden platzen nicht. Nein, es ist nicht so, dass es zu körperlichen Schäden kommt, wenn nicht regelmäßig masturbiert wird. Es ist vielmehr so, und wenn regelmäßig oder wenn über einen längeren Zeitraum nicht masturbiert wird, und tatsächlich kann es dann mal zu diesen sogenannten feuchten Träumen kommen und zu unwillkürlichen Ejakulationen oder Abgängen von Samenflüssigkeit in der Nacht. Das gibt es. Aber nein, wir Männer müssen nicht alle so und so viele Tage mal ejakulieren, damit es uns gut geht oder damit kein Schaden passiert. Damit es uns gut geht, doch vielleicht schon.
Sehr gut, das können wir so festhalten. Jetzt, wir haben vorhin über das Thema Rauchen gesprochen, was zum Beispiel einen eher negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben kann. Jetzt kam auch die Frage, welche Rolle denn Cannabiskonsum auch spielt. Weil gerade Cannabis ja jetzt, wenn die Folge hier aufgenommen wird, noch nicht ganz so lange legalisiert oder der Konsum davon in Deutschland ist. Aber das heißt natürlich, dass vielleicht auch mehr Leute das konsumieren.
Ja, ganz schlechte Datenlage dazu, wissen wir noch nicht viel. Außer, dass wahrscheinlich halt auch die, ich sag mal, Giftstoffe, die halt durch das Verbrennen an und für sich in den Körper kommen, wahrscheinlich auch einen negativen Einfluss haben, vergleichbar wie zum Rauchen. Ob die Cannabinoide direkt einen Einfluss haben, die Datenlage ist widersprüchlich. Ich hoffe, wir wissen in ein paar Jahren mehr.
Alles klar. Letzte Frage schon aus der Community. Jetzt sind das ja bei Frauen bei der Vorsorge, also ich zum Beispiel habe eine App, die mir hilft, Brustkrebsvorsorge zu betreiben, also die mich anleitet, wie man eine Brust abtasten muss. Gibt es so eine Art Gesundheits-Apps für Männer auch, beziehungsweise zum Beispiel in Bezug auf Vorsorge?
Nicht, dass ich wüsste. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Ich habe noch keine gesehen, die sich in der Breite durchgesetzt hat, wo ich jetzt mit gutem Gewissen drauf verweisen könnte.
Generell so die Entwicklungen, was Vorsorgeuntersuchungen oder generell Vorsorge angeht, gibt es da irgendwas, was sich abzeichnet für die Zukunft?
Also ich wäre ja schon mal froh, wenn das, was es gibt, in der Breite mehr genutzt werden würde. Und wie gesagt, wir Männer haben da einen anatomischen Vorteil, nämlich dass das Zielorgan draußen ist. Also bitte, ich würde da gar nicht so sehr nach draußen und zeigen und neue Entwicklungen und Technik und Apps. Ich würde da mehr sagen, die neuen Entwicklungen sollen in der Einstellung der Männer sein, Verantwortung für ihren Körper zu übernehmen und die Dinger mal in die Hand zu nehmen.
Hands on.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort, finde ich.
Finde ich auch. Ne? Also wir hatten heute echt wilde Themen. Movember bedeutet, dass wir uns über Fruchtbarkeit natürlich unterhalten, über Masturbation. Ich habe einiges gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und ist irgendwas ausgeblieben? Nein. Ich glaube, wir haben eigentlich alles so abgedeckt in der Range. Finden Sie das auch?
Ja, absolut.
Ich glaube, die Message ist klar angekommen. Männer, ja. Geht zur Vorsorge und hört auf euren Körper.
Genau. Und warum Sie jetzt Sprecher für Männergesundheit, ich sage es immer noch so, auch wenn Sie natürlich der Sprecher der Fachgesellschaft sind, das wissen wir, weil Sie haben das super erklärt.
Freut mich.
Das war unsere November-Folge zum Movember mit Dr. Jan-Frederik Kremers. Er ist Urologe, Androloge und als solcher Sprecher der Deutschen Fachgesellschaft für Andrologie für Männergesundheit halt. Danke, Herr Kremers, dass Sie unseren Hörern, natürlich auch allen Hörerinnen, in aller Offenheit die wildesten Themen hier heute erläutert haben, über die Mann oder auch Frau sich sonst vielleicht nicht zu reden traut. Wir waren hier jetzt recht offen. Im Dezember, dem Weihnachtsmonat, reden wir mit Professor Rupert Konrad zu etwas, was in Deutschland unter diesem Begriff keiner kennt. Es geht nämlich um Emerging Adulthood, also die Zeit des langen, langen Erwachsenwerdens. Und das dauert heute, das Erwachsenwerden, viel, viel länger als früher und kann für junge Menschen zwischen 18 und 30 zu echten Problemen kommen. Und auch die Menschen, die deren Eltern sind, also die Eltern von den 18- bis 30-Jährigen, die dürfen zuhören und sich dann vielleicht Tipps abholen, wie man am besten damit umgeht, dass die eigenen Kinder scheinbar nur so schwer durch diese Zeit kommen. Dazu mehr im Dezember. Danke an Sie, Herr Kremers. Toller Gast.
Gerne.
Und auch an euch da draußen. Wir freuen uns über Kommentare und vor allem Likes, die ihr da lasst. Und vielleicht möchtet ihr uns ja sogar abonnieren. Es gibt unter dieser Folge auch Shownotes mit Links, wo wir euch mehr über den Movember und die Männergesundheit verlinkt haben. Und wir sagen bis Dezember, ich dann bei besserer Stimme und Felia
Hoffentlich so wie heute. Aber wir bleiben optimistisch, genau, dass wir beide dann wieder fit für euch da sind. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.